In Deutschland lagern nach Schätzungen 2,5 bis 3 Billionen, also nicht Milliarden, sondern Billionen. Das sind jeweils 1.000 Milliarden. Das sind also unglaubliche Summen an Geldern, die Ausländer hier in Deutschland angelegt haben. Da in Deutschland die Zinsen sehr niedrig sind, kann man sich denken, dass diese Gelder nicht in Deutschland angelegt worden sind, um viel Zinsen zu bekommen, sondern die sind angelegt worden, weil man das Geld in Sicherheit bringen will. Und wer will das Geld in Sicherheit bringen? Das sind Leute aus unterschiedlichsten Ländern, zum Beispiel China, Russland, aber auch afrikanischen Staaten, asiatischen Staaten. Entweder die haben Angst, dass ihre Regierung ihnen Geld wegnimmt, schlicht, oder es sind Gelder, die sind auf illegale Weise besorgt worden, durch Waffenhandel, durch Drogengeschäfte, durch Ausplünderung der Staatskassen und so weiter. Und diese Gelder sind in Deutschland untergebracht worden. Bisher gab es darüber keinen Informationsaustausch zwischen den Ländern. Und nun hat die OECD vorgeschlagen, dass die Staaten untereinander Informationen über Auslandsgelder austauschen, damit die besteuert werden können und überhaupt man weiß, dass diese Gelder existieren. Das ist letztes Jahr zum ersten Mal gemacht worden und wird dieses Jahr im September wieder gemacht. Das wird wahrscheinlich jährlich immer passieren. Und das ist natürlich für die NGOs, die jahrelang dafür gekämpft haben, dass endlich die Kontenaustausch stattfindet und dieses Geschäft aufhört, kann man sagen, ist es ein großer Erfolg. Auch wenn dieser Kontenaustausch leider noch nicht mit allen Ländern stattfindet, insbesondere mit vielen Entwicklungsländern, weigert sich die Bundesregierung, den Austausch zu machen. Was natürlich bedeutet, dass die Regierungen dieser Länder, aus denen dann die Schwarzgelder hier liegen, keine Möglichkeit haben zu wissen, dass es diese Gelder gibt.
Jetzt könnte man natürlich sagen, in manchen Entwicklungsländern ist es vielleicht ganz verständlich, dass man nicht von einem Diktator jederzeit sein gesamtes Hab und Gut weggenommen bekommen möchte.
Natürlich ist das so, aber es gibt ja auch Entwicklungsländer, die vernünftige Regierungen haben. Und wenn man weiß, dass gerade aus Entwicklungsländern mehr Geld ins Ausland gebracht wird, als an Entwicklungshilfe reinfließt, dann kann man sich vorstellen, welche riesige Dimension das hat und wie viele Gelder diesen Ländern verloren gehen. Und wir denken, und das denken viele NGOs, man müsste diesen Ländern helfen dabei, eine Kontrolle über das Geld zu haben. Natürlich kann man da bestimmte Kriterien anlegen, aber die Bundesregierung sagt ziemlich pauschal, wir machen keinen Kontenaustausch mit Ländern, die nicht die gleichen Qualitätsstandards haben wie wir. Das richtet sich vor allen Dingen gegen Entwicklungsländer. Und das ist natürlich insofern perfide, weil die deutsche Bundesregierung, die Länderregierung, aber auch die deutsche Wirtschaft von diesem Geld enorm profitieren. Denn diese Gelder werden ja hier angelegt, häufig zu sehr, sehr niedrigen Zinssätzen, damit sie überhaupt genommen werden. Denen kommt es doch nicht auf die Zinsen an. Die wollen das Geld nur in Sicherheit bringen. Und das bedeutet, dass der Staat oder die deutsche Wirtschaft von den niedrigen Zinsen, die für diese Gelder bezahlt werden müssen, enorm profitieren.
Inwiefern profitiert dann der Staat davon?
Naja, der Staat hat Staatsschulden. Also vor 10 Jahren war es noch so, dass die übliche Zinsrate von Staatsschulden bei 5% lag oder noch höher. Das heißt, so ein Land wie Schleswig-Holstein mit 30 Milliarden Schulden, muss man sich mal überlegen, die haben 10 Milliarden jedes Jahr einen Haushalt. Wenn die 5% Zinsen zahlen, dann bedeutet das, dass die etwa 15% ihrer Einnahmen direkt an Zinsen wieder abliefern müssen. Das ist natürlich enorm. Und dadurch, dass die Zinsen jetzt immer mehr gesunken sind, fast auf null, sparen die natürlich enorm viel Geld ein, wovon natürlich auch die Bürger profitieren.
Diese Geldeinsparung ist jetzt auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, untergräbt man ja, wie Sie meinten, die eigene Entwicklungshilfe in Ländern und behindert dadurch eine wirkliche Entwicklung vor Ort.
Ja, natürlich. Also für die Entwicklungshilfe und für die Entwicklungsorganisationen ist das katastrophal, was da passiert. Und das ist also also es geht eben aus den Entwicklungsländern sehr, sehr viel Geld auf diese Art und Weise verloren. Man kann also sagen, wir freuen uns, dass es den Datenaustausch gibt. Davon hat der deutsche Steuerzahler auch was, weil die Auslandskonten von deutschen Reichen, also von Leuten, die ihr Geld im Ausland gebracht haben, werden dadurch transparent. Und der deutsche Staat kann darauf zugreifen. Da geht es um Milliarden. Darüber freuen wir uns. Aber andererseits fordern wir auch, dass Deutschland selber Daten über Konten auch an Entwicklungsländer gibt, damit die auch eine Chance haben, auf ihre Steuereinnahmen zuzugreifen. Das ist an sich die Hauptforderung, die wir uns wünschen. Die andere Geschichte ist, dass nachdem dieser Kontenausgleich kommt, hat das deutsche Finanzministerium, das Bundesamt für Steuern, hat jetzt Daten bekommen von 1,5 Millionen Konten aus dem Ausland und die müssen jetzt verarbeitet werden. Die Verarbeitung dieser Konten ist aber Sache der Länder, das ist nicht Sache des Bundes. Das heißt, der Bund hat jetzt an diese 1,5 Millionen Konten analysiert und verteilt sie jetzt auf die Länder, je nachdem, welches Land jeweils zuständig ist. Das hängt natürlich vom Wohnsitz der Besitzer ab. Und jetzt kriegen die Länder also Millionen Daten und die müssen jetzt Leute ransetzen, die dann prüfen, ob diese Konten auch versteuert worden sind, ordentlich oder nicht. Und das ist eine Arbeit, die wird Jahre dauern. Zurzeit wird davon gesprochen, dass die Länder 2020 überhaupt erst anfangen wollen damit. Das heißt, man muss da auch zusätzliche Beamte einstellen und muss natürlich da einen gewissen Aufwand betreiben, auch computertechnisch, damit man diese Kontendaten, die jetzt aus dem Ausland kommen, verarbeiten kann.
Das wird ja vor allem in Bayern interessant, wo man eh schon viel zu wenig Steuerfahnder hat.
Das ist überall interessant, ja. Also wir haben insgesamt zu wenig Steuerfahnder, klar. Die Länder haben ja auch immer versucht einzusparen. Und die Länder haben ja auch das Problem, dass wenn ein Land besonders viel Steuern von seinen Konzernen nimmt, dann hatten sie Angst, dass der Konzern in ein anderes Land gibt. Da gibt es ja auch einen Steuerwettbewerb zwischen den Ländern. Und außerdem wird das Geld immer nach Einnahmen auf alle Länder verteilt. Das heißt, wenn ein Land jetzt besonders scharf kontrolliert und zusätzliches Geld einnimmt, dann wird dieses Geld wieder auf alle Länder verteilt. Das heißt, das Land, das die Einnahmen generiert hat, hat da gar nicht viel von. Das ist auch ein Fehler in unserem System.
Also müsste man da beim Föderalismus anders arbeiten?
Ja, richtig. Man müsste also den Anreiz abschaffen, dass die Länder sozusagen gar keinen Anreiz haben, mehr Steuern einzunehmen. Oder es müsste vielleicht auch für die Großkonzerne eine Bundessteuerverwaltung geben. Da gibt es verschiedene Überlegungen, wie man an dieses Thema rangehen kann. Aber es kann jedenfalls nicht sein, dass die Länder sich teilweise noch rühmen damit, dass sie weniger Steuern einnehmen und damit die Konzerne versuchen anzulocken. Das heißt, das, was wir international haben, den Steuerwettbewerb, den haben wir dann auch innerhalb von Deutschland, der teilweise auch innerhalb der Kommunen. Es gibt ja auch noch einen Wettbewerb zwischen den Kommunen um die Gewerbesteuer. Also bekannt ist Frankfurt zum Beispiel und Eschborn. Das Eschborn-Steuersatz hat er halb so groß wie Frankfurt, liegt aber vor der Tür. Und dass dann Großkonzerne ihre Hauptverwaltung nach Eschborn verlagert haben und ähnliche Scherze.
Das Ganze funktioniert ja auch international. Gibt es denn jetzt noch Länder, die sich nicht daran beteiligen wollen und die, obwohl sie den Kriterien entsprechen, nicht mitmachen?
Es gibt einen erheblichen Druck, dass jetzt alle Länder mitmachen. Aber es machen noch nicht alle mit. Also das ist auch ein Prozess. Letztes Jahr hat Deutschland von 49 Ländern Daten bekommen. Und in diesem Jahr sollen Deutschland von 102 Ländern und das nennt sich Länder und Gebiete. Also Gebiete sind zum Beispiel so Inseln wie Guernsey oder Jersey im Kanalinseln oder Curaçao, das gehört zu den Niederlanden, das aber eine eigene Steuergesetzgebung hat, nennt man das denn Gebiet. Also es geht nicht nur um selbstständige Staaten, es geht auch um Gebiete, weil viele Steueroasen, gerade diese Inseln in der Karibik, sind häufig nicht selbstständig, sondern sind Gebiete, gehören häufig zu Niederlande oder zu Großbritannien zum Beispiel. Also die Jungferninseln zum Beispiel, die britischen Jungferninseln gehören zu Großbritannien oder die Bermudas und ähnliches.
Ist das Ganze jetzt eigentlich im Zuge der Panama Papers entstanden, dass es diesen Datenaustausch gab oder gibt?
Der Prozess ist schon vorher begonnen. Also die Entscheidung, dass überhaupt jetzt international über das Thema geredet wird, ist 2013 gefallen auf einer Sitzung der G20 in Moskau. Und da hat man in die OECD beauftragt und die hat dann 2015 einen Actionplan vorgelegt. Und da diskutieren wir auch als NGO und das Netzwerk Steuergerechtigkeit, da bin ich auch im Vorstand, wir diskutieren also seitdem regelmäßig mit den Finanzbehörden und machen Unterschriftensammlungen und ähnliche Dinge und versuchen Einfluss zu nehmen, damit vernünftige Regelungen rauskommen. Weil das wie immer ist, es wird gesagt, es wird was getan und dann wird wieder kommt die ganze Finanzindustrie und fängt an mitzumischen und am Schluss wird versucht, das Ganze wieder zu verwässern. Das heißt, es ist auch immer ein Kampf um die Details und um die kleinen Paragraphen.